Der 16. April, also gestern, ist der Geburtstag von Benedikt dem 16. Im Jahr 2024 wäre der an Silvester 2022 verstorbene Benedikt der 16. 97 Jahre alt geworden. Gelegenheit, auf sein Werk zu schauen, gerade in einer Sendereihe, die Katechismus heißt, benannt nach dem Katechismus der katholischen Kirche, der Stimme der Kirche, wie der Katechismus auch genannt wird. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Nach Benedikt dem 16. ist eine Hochschule benannt. Er hatte sie auch zu seinen Amtszeiten besucht, im Wienerwald in Heiligenkreuz, die päpstliche Hochschule Benedikt der 16. Diese theologische Hochschule und nebenbei bemerkt die größte Priesterausbildungsstätte im deutschsprachigen Raum, die Hochschule Heiligenkreuz, gehört zum Stift Heiligenkreuz, ein Zisterzienserkloster. Und traditionellerweise ist es so, dass der Abt dieses Stiftes zugleich der Großkanzler der Hochschule ist. Und das ist derzeit Abt Dr. Maximilian Heim. Geboren im oberfränkischen Kronach, ging er bereits mit 21 Jahren an die Hochschule Heiligenkreuz und dort ab 1983 dann auch in das Noviziat. Also er begann seinen Weg als Zisterziensermönch in Heiligenkreuz. Nachdem er dann in der Seelsorge eingesetzt wurde, dauerte es nicht lange und er machte sich auch akademisch einen Namen, insbesondere durch seine Doktorarbeit über das Kirchenbild bei Josef Ratzinger, Benedikt dem 16. Dafür war er auch einer der ersten, die den Ratzinger-Preis erhielten. Im Jahr 2011 war das Jahr, in dem er auch zum Abt von Heiligenkreuz gewählt wurde. Und Abt Maximilian Heim gehört zum neuen Schülerkreis Josef Ratzinger Benedikt der 16. Die Schülerkreise treffen sich einmal im Jahr in Rom. So haben sie das auch 2023 gemacht. Und da sprach Abt Maximilian Heim über das Thema, wo er sich wirklich auskennt, nämlich Kirche, vor allem Kirche, wie sie ausgelegt wurde von Josef Ratzinger Benedikt dem 16. Kirche als Gemeinschaft des Glaubens. Abt Dr. Maximilian Heim.
Verehrte Damen und Herren, Gemeinschaft des Glaubens, Kirche, Volk Gottes, vom Leib Christi her. Sie alle kennen sicherlich die Hintergründe der Dissertation von Josef Ratzinger. Er hatte von seinem Doktorvater Gottfried Söhntgen den Auftrag erhalten, zu untersuchen, welcher der beiden Kirchenleitbegriffe Leib Christi oder Volk Gottes die Priorität in der patristischen Literatur besitze. So will ich im ersten Punkt vor allem darüber sprechen, Unterscheidung zwischen einem soziologischen und einem heilsgeschichtlichen Verständnis des Begriffes Volk Gottes. In seiner Analyse kam Ratzinger zu der Formel Volk Gottes vom Leib Christi her oder Leib Christi im Volk Gottes. Die Kirchenkonstitution Lumen Gentium hat in ihren ersten beiden Kapiteln eine vergleichbare Synthese angestrebt. 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils formulierte 1985 die damalige außerordentliche Bischofssynode den Begriff der Communio, Gemeinschaft des Glaubens, als einen Kernbegriff des Zweiten Vatikanums. Während des Konzils wurde dieser Terminus Communio selbst zwar nicht wörtlich verwendet, schien aber inhaltlich als ein Leitgedanke der ekklesiologischen Struktur der Kirche auf. Der beim Konzil in der katholischen Ekklesiologie rezipierte Ausdruck Volk Gottes hatte hingegen eine außergewöhnliche Dynamik, wurde aber nach dem Konzil nicht selten reduziert auf ein rein soziologisches Verständnis. Dadurch vernachlässigte man die vom Konzil intendierte heilsgeschichtliche Bedeutung des im Alten wie im Neuen Testament verwendeten Begriffes Volk Gottes und realisierte zu wenig, dass die Kirche eine komplexe Wirklichkeit ist, wie es in Lumen Gentium 8 heißt, die aus menschlichem und göttlichem Element zusammenwächst. Heute, 40 Jahre nach der Bischofssynode von 1985, tritt diese Spannung zwischen einem rein soziologischen und dem theologisch-heilsgeschichtlichen Verständnis des Volkes Gottes noch stärker zutage. In der Vorbereitung der Weltbischofssynode zur Synodalität 2023-24 wurde von Papst Franziskus der synodale Prozess angestoßen, um aktuelle kirchliche Fragen zu diskutieren und durch klare Unterscheidung Antworten zu finden. Papst Franziskus versteht dies als ein Aggiornamento der Ekklesiologie für unsere Gegenwart. Nicht zuletzt aber weisen die Spannungen, die vor allem durch den sogenannten synodalen Weg in Deutschland ausgelöst worden sind, darauf hin, dass der Riss in der Hermeneutik des Konzils, wie es 2005 bereits Benedikt XVI. Feststellte, nicht kleiner, sondern eher größer geworden ist. Benedikt meinte damit die Differenz einerseits zwischen der sogenannten Hermeneutik der Reform in einem Zusammenspiel von Kontinuität und Diskontinuität auf verschiedenen Ebenen als Kennzeichen der wahren Reform und andererseits der sogenannten Hermeneutik des Bruchs, die das Konzil letztlich nur als einen Ausgangspunkt betrachtet für eine offene Entwicklung im sogenannten Geist des Konzils. Interessanterweise hat vor kurzem Gabriel Weiten den Versuch unternommen zu zeigen, dass im Verständnis einer synodalen Communio kein Unterschied zwischen den Päpsten Franziskus und Benedikt XVI. Bestehe. Bevor wir uns dem eigentlichen Thema Gemeinschaft des Glaubens, Kirche, Volk Gottes vom Leib Christi her zuwenden, werfen wir einen Blick auf dieses rein soziologische Verständnis von Kirche. Hier geht man nämlich von der demokratischen Struktur eines Volkes aus, die auf die Kirche übertragen wird, jedoch ohne die Analogie des biblischen Begriffes Volk Gottes zu berücksichtigen. In der Demokratie, wie allgemein anerkannt, ist der Souverän das Volk, das durch die Wahl der Repräsentanten die eigentliche Macht selbst ausübt. Natürlich prägt jede Zeit die gesellschaftliche Struktur der Kirche, also ihre menschliche Seite. So wurden zu Recht seit dem Konzil verstärkt demokratische Elemente in die aktuelle Orthopraxie der katholischen Kirche integriert. Dazu gehören, wie bekannt, die verschiedenen Räte, die verstärkt seit dem Konzil auf universalkirchlicher, diözesaner und pfarrgemeindlicher Ebene eingerichtet worden sind. Was aber bedeutet Demokratie in der Kirche? Ratzinger unterstreicht die Wahrheit, dass in der Kirche der Souverän eben nicht das Volk, sondern Gott ist. Diese Realität zu berücksichtigen, wird leider heute viel zu wenig beachtet. Kommen wir zum zweiten Punkt. Kommuniales und universales Verständnis der Kirche. Kommunial, Volk Gottes vom Leib Christi her. Um ein genuines Kirchenverständnis zu erwerben, hat das Zweite Vatikanische Konzil in Übereinstimmung mit der 2000-jährigen Tradition der Kirche die Kirche immer vom Leib Christi her gedeutet. Bereits 1956 verwendete auch Ratzinger eine paulinische Formel, die dann im Konzil wieder aufscheint. Zitat: Kirche ist jene Gemeinschaft, die in der sichtbaren und geordneten Kultversammlung ihr unsichtbares Wesen als Leib Christi bestätigt und erfüllt. Ihre Einheit ist in der trinitarischen Kommunio grundgelegt, ganz im Sinn vom 1. Korinther 10,16 folgende und 1. Korinther 12,12 folgende. Und noch einmal zugespitzt in den Pastoralbriefen wird die Kirche als eine Gemeinschaft der Heiligen gesehen, zu der Lebende und Verstorbene gehören und der durch ihre Verbindung mit Jesus Christus im Heiligen Geist eine übernatürliche Syn- wie Diakrone-Identität zukommt. Nach Ratzinger gilt für die Kirche immer die paulinische Identifikationsformel: ihr alle seid einer in Christus Jesus. Deshalb darf der Leib der Kirche nie von ihrem Haupt im paulinischen Sinn getrennt werden, da sie sonst nicht lebensfähig ist. 2.2. Universales Verständnis vom Volk Gottes. Wenn Ratzinger vom Leib Christi spricht, weist er zuerst auf den Bezug zu Jesus Christus hin, der gekommen ist, um alle Menschen zu erlösen. Ein signifikantes Zeichen der Universalität der Erlösung erkennt Ratzinger in der Tatsache, dass Jesus nicht innerhalb der Stadt Jerusalem am Kreuz gestorben ist, sondern außerhalb ihrer Stadtmauern. Dadurch wird deutlich, dass der Menschensohn als König der Juden in diese Welt gekommen ist, aber nicht nur um sein Volk als Messias zu befreien, sondern vielmehr um universaler Erlöser der ganzen Menschheit zu werden. Ratzinger beschreibt dies mit dem Bild, dass die Grenzpflöcke des Volkes Gottes hinausgesteckt sind bis an die Enden der Erde und tiefer eingerammt bis in die trinitarische Liebe Gottes hinein. Den nächsten kleinen Absatz lasse ich aus Zeitgründen. In dieser universalen Sendung ist es für Ratzinger entscheidend, dass die Kirche sich aus ihrer selbstgewählten Isolation befreite und gemäß dem Konzil in den Dialog mit allen Menschen guten Willens eingetreten ist. Dies war die entscheidende Triebkraft, die den späteren Papst bewegte, bei seinen Pastoralreisen den Dialog in den Mittelpunkt zu stellen und immer auch Vertreter der Kultur, der Politik, der Wissenschaft und der anderen Religionen und Konfessionen zu treffen, um mit ihnen in einen lebendigen und furchtlosen Austausch einzutreten. Er war der Überzeugung, dass Gott seine Wahrheit jedem Menschen ins Herz geschrieben hat. Eine Erkenntnis, die letztlich auf dem vorchristlichen Naturrecht basiert. Um die Kirche also aus ihrer vorkonziliaren Ghetto-Mentalität zu befreien, war es deshalb notwendig, neue Brücken zur Welt zu bauen. Zwar sieht Ratzinger selbst die Betonung des Praxeologischen im Vorwort von Gaudium et Spes kritisch. Dennoch erkennt er den Schlüssel zur richtigen Interpretation des Konzils gerade in den drei kleineren Dokumenten Unitatis Red Integratio, also in dem Ökumenismusdekret, in Nostra Aetate, in der Erklärung zu den nichtchristlichen Religionen und in Dignitatis Humanae, in der Erklärung über die Religionsfreiheit. Die Kirche müsse die Wahrheit, die Jesus Christus heißt, in der Welt von heute bezeugen, nicht als ihr Eigentum, sondern als ein Anspruch, der nicht aus ihr selbst kommt, vielmehr von Gott, der sich in Jesus Christus allen Menschen offenbaren will. Ratzinger brachte dies auf die Formel: Niemand kann die Wahrheit haben, sondern die Wahrheit hat uns, sie ist etwas Lebendiges. Wir sind nicht ihre Besitzer, sondern wir sind von ihr ergriffen. Nur wenn wir uns von ihr führen und treiben lassen, bleiben wir in ihr. Am tiefsten erfahren wir diese Zusammengehörigkeit, so möchte ich sagen, in der eucharistischen Communio mit Jesus Christus und mit allen, die zu ihm gehören. Kommen wir zu diesem dritten Punkt, eucharistische Ekklesiologie. In der Eucharistie offenbart sich Christus selbst in seinem Wort und Sakrament, wodurch das Pascha-Mysterium, sein Tod und seine Auferstehung durch die Kirche vergegenwärtigt werden. Der Kern der Ekklesiologie Josef Ratzingers ist, so könnte man sagen, eucharistisch, sodass für ihn die Formel gilt: Kirche ist Eucharistie feiern und Eucharistie ist Kirche. Auf dem Konzil wurde immer wieder die Formel von Yves Congar angesprochen: L'Eucharistie fait l'Église et en retour l'Église fait l'Eucharistie. Im Grunde ist das genau die Argumentation, die schon Paulus verwendet im ersten Korintherbrief, wenn er sagt: Ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Ein Brot ist es, darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Dementsprechend ist das Herz der Theologie Ratzingers die Christologie, denn nach Ratzinger ist die Kirche nur dann gesund, wenn alle Aufmerksamkeit auf Christus hin gerichtet ist. Der sakramentale Charakter der Eucharistie ist gebunden an den Auftrag Jesu an seine Apostel beim letzten Abendmahl: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und die österliche Weisung Jesu: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Für Paulus ist in 1 Korinther 10,16 der Empfang der eucharistischen Gaben zugleich verbunden mit dem Imperativ zu einer Veränderung des christlichen Alltags des Kommunionempfängers hin zu einer neuen Gemeinschaft. Konstitutiv für die Feier des Vermächtnisses der Liebe Jesu Christi ist deshalb die Verbindung mit dem heiligen Ursprung, wie es Ratzinger ausdrückt. Dies ist die wörtliche Übersetzung des Begriffs Hierarchie. Ein Begriff, der gegenwärtig oft missbraucht wird im Sinne einer Herrschaftsform, die weniger darauf ausgerichtet ist, ein Ursprungsgeschehen zu vergegenwärtigen, sondern eher die Vorrangstellung der Amtsträger garantieren möchte. Wie weit sich diese rein soziologische Vorstellung von der Sendung Jesu im Abendmahlsaal unterscheidet, wird dadurch deutlich, dass Jesus mit der sakramentalen Sendung seiner Apostel auch den Auftrag verbindet, die Einheit zu wahren. Ut omnes unum sint. Dementsprechend ist für Ratzinger die Nennung des Papstes, des Bischofs im Hochgebet der Heiligen Messe nicht belanglos, sondern konstitutiv, da die eucharistische Kommunio auch die Einheit mit dem Haupt und den Gliedern des Leibes Christi zum Ausdruck bringt. Universalkirchlich wie auf die Ortskirche bezogen ist nach Ratzinger das Bischofsamt nämlich Dienst an der Einheit, die notwendig aus dem Opfer- und Versöhnungscharakter der Eucharistie folgt. Eucharistie feiern bedeutet also von innen her eins zu werden mit dem Herrn, sein Pascha-Mysterium mit ihm zu vollziehen, in dem nicht wir die Handelnden sind, sondern die eigentliche Aktio durch Jesus Christus vollzogen wird. Der Vorsteher der Liturgie kann nur dann ein alter Christus sein, das heißt Repräsentant Christi, wenn er das tut, was die Kirche als Vermächtnis des Herrn übernommen hat und überliefert hat. In dieser Oratio, so sagt es Josef Ratzinger, spricht der Priester mit dem Ich des Herrn. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. In dem Wissen, dass er nun nicht mehr aus dem eigenen redet, sondern Kraft des Sakramentes, das er empfangen hat, Stimme eines anderen wird, der nun redet und handelt. Dieses Handeln Gottes, das sich durch menschliches Reden hindurch vollzieht, ist die eigentliche Aktion, auf die alle Schöpfung wartet. Die Elemente der Erde werden umsubstanziiert, sozusagen aus ihrer kreatürlichen Verankerung herausgerissen, im tiefsten Grund ihres Seins umfasst und umgewandelt in Leib und Blut des Herrn. Zitat Ende. Dieser Akt der Hingabe Jesu ist zugleich die höchste Form der Anbetung. Nicht nur der Priester, sondern auch alle Gläubigen, die an der Eucharistie teilnehmen, werden in diesen Akt der Anbetung Jesu hineingenommen, wenn sie mit Christus ihr eigenes Leben dem Vater übergeben und ihn so im Geist und in der Wahrheit ihn verherrlichen. Hier geschieht, wie es Benedikt XVI. Beim Weltjugendtag in Köln ausdrückte, der, Zitat, zentrale Verwandlungsakt, der allein wirklich die Welt erneuern kann. Die Kernspaltung im Innersten des Seins, der Sieg der Liebe über den Hass, der Sieg der Liebe über den Tod. Nur von dieser innersten Explosion des Guten her, die das Böse überwindet, kann dann die Kette der Verwandlungen ausgehen, die allmählich die Welt umformt. Zitat Ende. Dieses Transformationsgeschehen darf also weder technisch noch machtpolitisch noch magisch verstanden werden, sondern ist bereits, wie es Ratzinger einmal ausdrückt, antizipierte Parousie. Das Hereintreten des schon in unser noch nicht. Demzufolge ist die Kirche als wanderndes Volk Gottes in ihrem sakramentalen Wesen Vergegenwärtigung des neutestamentlichen Pascha-Geschehens, das am Ende der Zeiten seine Vollendung finden wird, wenn Christus wiederkommt in Herrlichkeit. Kommen wir zum letzten Punkt. Viertens. Wanderndes Gottesvolk, ausgerichtet auf das Eschaton. Am Ende dieses kurzen Abrisses über die Ekklesiologie Josef Ratzingers wende ich mich noch einmal dem Begriff Volk Gottes zu, und zwar in seiner eschatologischen Dimension. Nach Augustinus ist dieser Begriff sakramentalrechtlich zu verstehen. In seinem universalen Charakter ist er ein Echo auf die abrahamitische Verheißung, die dem Abraham zahlreiche Nachkommen wie Sterne am Himmel und Sand am Meer verspricht. Dieser erfüllt sich, so oft wir den Tod und die Auferstehung Jesu Christi feiern, bis er kommt in Herrlichkeit. Deshalb ist das Volk des neuen und ewigen Bundes in Jesus Christus nicht mehr auf ein Land oder auf ein Volk beschränkt, sondern umfasst alle Völker, alle Menschen, die an Christus glauben und sein Erlösungsgeheimnis annehmen. Auch wenn im Neuen Testament der Begriff Volk Gottes meist auf das alttestamentliche Verständnis bezogen ist, so versteht sich dennoch die Kirche in ihren Syn- und Diakronendasein als Ekklesia nach Ratzinger immer zweipolig, nämlich, Zitat, rückwärts bezogen auf das Gründungsgeschehen in Tod und Auferstehung des Herrn und vorwärts gerichtet auf seine Wiederkunft, in der er seine Verheißung einlösen und die Welt zum neuen Himmel und zur neuen Erde verwandeln wird. Diese Spannung zwischen dem Schon und noch nicht wird offenbar, wenn wir im Vaterunser flehen, dein Reich komme. Schon jetzt wird diese Verheißung angelthaft erfüllt, wenn wir als Gemeinschaft der Glaubenden, als seine von ihm zusammengerufene und gereinigte Ekklesia Eucharistie feiern. Wir sind noch nicht am Ziel. Das Eschaton steht noch aus. So ist der Vollzug dieses Opfers in und durch Jesus Christus ein reales und universales eschatologisches Zeichen für die Wirklichkeit, zu der hin das Volk Gottes seit Abraham pilgernd unterwegs ist, zum himmlischen Jerusalem, zum universalen Tempel des auferstandenen Christus, dessen im Kreuz ausgestreckte Arme, wie es Ratzinger formuliert, auf die Welt hin ausgespannt sind, um alle in die Umarmung der ewigen Liebe hineinzuziehen. Dieser Amplexus des Gekreuzigten und Auferstandenen zeigt aber auch, dass wir alle der Barmherzigkeit Gottes bedürfen und in dieser Weltzeit zugleich eine sündige Kirche sind, die immer vor dem Vaterunser spricht: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es wäre also falsch, die Kirche als Societas Perfecta im moralischen Sinn zu deklarieren. Sie ist vielmehr, obwohl geheiligt durch ihr Haupt, zugleich auch sündige Kirche, die der Umkehr bedarf, denn wir alle schulden stets nach Paulus einander die Liebe. Im Eschaton wird deshalb der Prüfstein der Liebe zu Christus unsere Liebe zu den Geringsten sein, oder wie es Ratzinger in seinem frühen Werk Christliche Brüderlichkeit ausdrückt, Zitat, eine echte Parousie Christi vollzieht sich überall da, wo ein Mensch den Anruf an seine Liebe erkennt und bejaht, der von dem Notleidenden neben ihm ausgeht. Schließlich gilt, wie es in Matthäus 25 heißt, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Gemeinschaft des Glaubens bedeutet Communio mit Christus, der uns gerade im Geringsten entgegentritt. Hier verschmelzen Gottes und Nächstenliebe, wie es Benedikt XVI. In Deus Caritas ausdrückt. Zitat, im Geringsten begegnen wir Jesus selbst und in Jesus begegnen wir Gott. Nur so können wir in der Communio ein Leib und ein Geist werden in Christus. Herzlichen Dank.
Das bekannte Sanctus aus der Missa de Angelis, der Messe von den Engeln, gesungen, gebetet von den Zisterziensermönchen des österreichischen Stiftes Heiligen Kreuz im Wienerwald zum Ausklang dieser Katechismussendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. In dieser Katechismussendung hörten Sie Abt Dr. Maximilian Heim aus Heiligen Kreuz, mit einem Vortrag gehalten beim Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. Im September 2023. Thema war die Kirche, Gemeinschaft des Glaubens. Das steht dann in Kürze auch in unserer Mediathek auf horeb.org, in der Horeb-App genauso abzurufen. Schauen Sie sich ein bisschen um auf unserer Website horeb.org. Vor allem folgen Sie uns auch bei Social Media, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und machen Sie auf Radio Horeb aufmerksam. Danke Ihnen allen dafür. Danke, dass Sie uns unterstützen durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende, dass Sie diese Arbeit möglich machen. Verdanken wir in materieller Hinsicht ausschließlich Ihren Spenden. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm bei Radio Horeb. Um 17.15 Uhr folgt die Reihe zum Nachdenken. Und weil wir gut in der Zeit sind, lassen wir diese Sendung ausklingen mit O-Ton, Stimme der Kirche, Katechismus der katholischen Kirche. Wenn Sie den noch nicht in Ihrem Bücherschrank haben, ganz, ganz dringende Empfehlung, den im Haus zu haben, den Katechismus der katholischen Kirche, den gibt's natürlich auch online, ganz klar, auf Vatikan.va. Das haben wir verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Und wenn Sie da nochmal nachschlagen möchten, was das Geheimnis, was das Wesen der Kirche ist, wie sie sich selber erklärt, dann gehen Sie gleich direkt zum Original, zur Stimme der Kirche, zum Katechismus. Dort ab dem Punkt 748 finden Sie da ganz ausführlich, was es mit der Kirche auf sich hat. Unter anderem lesen wir ab dem Punkt 763 Aufgabe des Sohnes, also Jesus Christus ist hier gemeint, und Grund seiner Sendung ist es, in der Fülle der Zeiten den Heilsratschluss seines Vaters zu verwirklichen. Denn der Herr Jesus machte den Anfang seiner Kirche, indem er die frohe Botschaft verkündete, nämlich die Ankunft des Reiches Gottes, das von alters her in den Schriften verheißen war. Um den Willen des Vaters zu erfüllen, gründete Christus auf Erden das Himmelreich. Das sind so Sätze, die findet man im Katechismus. Ich sag's nochmal, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Um den Willen des Vaters zu erfüllen, gründete Christus auf Erden das Himmelreich. Die Kirche, so fährt der Katechismus fort, die Kirche ist das im Mysterium schon gegenwärtige Reich Christi. Dieses Reich aber leuchtet im Wort, in den Werken und in der Gegenwart Christi den Menschen auf. Der Herr gab seiner Gemeinschaft eine Struktur, die bis zur Vollendung des Reiches bleiben wird. Die Kirche ging jedoch vor allem aus der Ganzhingabe Christi für unser Heil hervor, die in der Einsetzung der Eucharistie vorweggenommen und am Kreuz in die Tat umgesetzt wurde. Der Anfang und das Wachstum der Kirche werden zeichenhaft angedeutet durch Blut und Wasser, die aus der geöffneten Seite des gekreuzigten Christus hervortreten. Denn aus der Seite des am Kreuz entschlafenen Christus ist das wunderbare Sakrament der ganzen Kirche hervorgegangen. Wie Eva aus der Seite des schlafenden Adam geformt wurde, so ist die Kirche aus dem durchbohrten Herzen des am Kreuz gestorbenen Christus geboren.